Hallo und herzlich willkommen zu TARDIS Today, dem Doctor Who News Podcast mit Grit. Das bin ich. Hallo, ihr wunderhübschen Winterhoovians. Ich hoffe, ihr seid alle wunderbar in das neue Jahr 2024 gestartet und hattet eine schöne Zeit, eine ruhige Zeit und wart nicht wie ich ein kleines bisschen krank. Deswegen kann ich diese Folge jetzt erst aufnehmen, obwohl ich sie eigentlich schon noch im letzten Jahr aufnehmen wollte. Aber meine Stimme war halt einfach weg und sie ist jetzt auch nicht so gut da. Also, jo. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß an dieser Folge, denn wir machen eine Special-Besprechung. Ich wurde nämlich gefragt, ob ich auch was zu den ganzen Specials raushauen will. Und eigentlich wollte ich das gar nicht, weil ich bin ein News-Podcast. Ich bin schon wieder viel weiter in der Zukunft. Aber es ist mein Podcast und ich darf machen, was ich will. Und deswegen mache ich das jetzt einfach. Ob das ein regelmäßiges Ding wird, weiß ich noch nicht. Wenn es euch gefällt, sagt Bescheid. Ich möchte auf jeden Fall auf Spoiler eingehen. Ich werde auf sehr viele Details eingehen. Also wenn ihr die Specials noch nicht geschaut habt, dann jetzt schnell push ab zu Disney Plus, die mich nicht bezahlen für diese Werbung. Und guckt euch da die 4 Specials an, die wir haben. Und dann kommt wieder zurück. Und erzählt mir, wie eure Meinung ist. Und ja, schaut mal, was meine Meinung ist. Und vielleicht denken wir ja das Gleiche. Yay! Ich möchte in dieser Folge auf verschiedene Sachen eingehen. Sachen, die teilweise im Fandom besprochen werden, aber auch Sachen, die mir persönlich aufgefallen sind. Und ja, ich möchte die einfach aus meiner Sicht beleuchten, möchte euch erzählen, wie ich das sehe. Und ich hoffe, es kommen ein paar richtig tolle Sachen bei raus, ein paar richtig tolle Infos, vielleicht auch was, was ihr so noch gar nicht gesehen habt oder vielleicht seid ihr der gleichen Meinung. Ich würde mich freuen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Oh, Folgenbesprechung, yay! Ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht, wenn die kommende Staffel kommt, dann eine Staffelbewertung mache, also dass ich nicht jede Folge einzeln bespreche, weil das machen meine lieben Freundinnen Stella und Tabea vom Doctor Who Podcast. Brillant, ein Doctor Who Podcast. Und ja, hört bei denen rein, die machen tolle Folgenbesprechungen und sind jetzt, glaube ich, mitten in Staffel 6. Also es dauert noch ein bisschen, aber sie sind dabei, das ist cool. Und ja, also ich würde dann vielleicht sowas wie so einen ersten Eindruck machen. Also was so mein erster Eindruck von der Staffel ist und dann, wenn die Staffel durch ist, dann so ein Resümee ziehen und gucken, wie das so gelaufen ist, ne? Also zumindest wäre das mal mein Plan, mal gucken, ob das zeitlich funktioniert und ob ihr das auch hören möchtet. Schreibt mir da gerne Kommentare dazu. Ja, wir versuchen das jetzt mal und starten gleich mal rein. Ich bespreche alle 4 Specials, also The Star Beast, Wild Blue Yonder, The Giggle und natürlich das Weihnachtsspecial The Church on Ruby Road. Und danach habe ich tatsächlich noch ein paar kleine neue News für euch und ich hoffe, die interessieren euch. Es wird toll. Bleibt dran und steigt ein mit mir in The Star Beast. Dieses Special schließt direkt an Power of the Doctor an. Das heißt, wir haben einen ganz frisch regenerierten 14. Doktor, der eigentlich der 10. Doktor ist, also gespielt von David Tennant, der in London landet. Und dort sofort auf Donna und deren Tochter Rose trifft. Ich liebe es, wenn Serien, Filme, Bücher, Games etc. sofort zum Punkt kommen. Ich hasse dieses lange Vorgeplänkel, bla bla bla. Nein, wir sind sofort da, wir sind sofort drin, wir treffen sofort Donna und Rose. Und es ist wunderschön und ich liebe es und ich mag es, wie Donna erst einmal nach Rose ruft und der Doktor erst mal an seine Rose denkt, an Rose Tyler. Und dann eine andere Rose kommt und es ist sehr schön. Es ist nett und ich liebe es. Ja, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ich glaube, ich werde sehr viele positive Sachen hier raushauen. Ich denke, es gibt viele kritische Stimmen und negative Stimmen zu Doctor Who und das ist okay. Also es darf kritisch hinterfragt werden, was passiert. Das soll auch so sein. Werde ich hier auch ein bisschen machen. Aber ich möchte einfach auch meine ganze Begeisterung rauslassen, wie happy ich mit diesen 4 Specials bin. Also ja, wenn ihr jetzt gedacht habt, hier kommt der große Verriss. Sorry, nicht bei mir. Okay, Wir haben den Doktor, wir haben Donna, wir haben Rose und wir haben ein Spaceship, das crash landet. Und der nächstgelegene Taxifahrer, der zur Verfügung steht, ist Donnas Ehemann Sean. Ich muss sagen, Sean ist für mich so der verborgene Diamant der Witzigkeit in diesem Special. Der Schauspieler gibt wirklich alles. Er macht so tolle Sachen im Hintergrund. Er hypt seine Mädels, er hypt seine Ehefrau, seine Tochter. Er ist so unglaublich positiv. Ich liebe Sean in diesem Special. Er ist großartig. Ja, während Rose also zu Hause ein super kuscheliges Alien namens Dmeep trifft, untersucht der Doktor das vermeintlich crash gelandete Spaceship, das eigentlich nicht abgestürzt, sondern einfach nur gelandet ist, und trifft dabei auf Shirley Bingham, und die ist unsere neue Unit-Agentin und sie ist im Rollstuhl. Ich gehe später noch ein bisschen darauf ein, aber hey, das ist erstmal coole Sache. Einfach großartig, Punkt. Ja, Dmeep ist so super mega kuschelsüß, dass es selbstverständlich bösartig ist und deswegen sich relativ schnell als Bösewicht herausstellt. Ich habe es nicht kommen sehen, alle anderen offenbar schon, weil Dmeep einfach so super süß ist, dass es nicht, ja, dass es einfach nicht gutartig sein kann. Nein, es muss böse sein. Es ist kuschelig und böse. Das erinnert mich an meinen Kater. Wo waren wir? Dmeep stellt sich als Bösewicht heraus und Donna bekommt ihre Erinnerungen zurück. Das bedeutet eigentlich ihren Tod, weil ihr Hirn explodieren sollte. Das passiert aber nicht. Und wer genau wissen will, worum es da eigentlich geht und was es damit auf sich hat, schaut euch die 4. Staffel an. Wenn ihr Bock habt auf einen Doctor Who Rewatch, geht in die 4. Staffel rein, schaut euch das an, da bekommt ihr alles erklärt. So, Donnas Hirn explodiert nicht. Sie überlebt, weil die Regenerationsenergie, die sie in Staffel 4 in sich aufgenommen hat, jetzt nicht komplett zurückgekommen ist, sondern in den Körper ihrer Tochter Rose übergegangen ist bei der Geburt. Was, ja, ergibt Sinn für mich. Ganz ehrlich, ergibt Sinn für mich. Finde ich okay. Ist eine gute Lösung. Das ist jetzt nicht großes Trarararara. Es ist halt, ja, das ist, was Geburt bedeutet. Dinge gehen von Eltern auf Kinder über. Ich finde es gut. Ich finde es eine gute Lösung. Läuft für mich. Alle gemeinsam besiegen sie Dmeep und Dmeep verabschiedet sich mit den kryptischen Worten: "Just wait till I tell the boss." Also warte, bis ich das meinem Boss erzähle. Und mein erster Gedanke war natürlich, ja, gemeint ist der Toymaker, der in dem 3. Special vorkommt. Aber jo, ich komme nochmal darauf zurück. Was wohl ein paar Fans irritiert hat, ist diese ganze Binary-Non-Binary-Sache rund um Rose herum und um Donna. Hier ist meine Interpretation. Bitte bedenkt, ich bin eine Cis-Frau. Ich habe ein paar Freunde, die sich als Non-Binary identifizieren. Aber ich kann das jetzt nur für mich so interpretieren, wie ich es euch weitergebe. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen möchtet, dann besucht doch gerne die Kanäle Council of Geek und Jessie Gender. Ich verlinke die euch auch. Das sind beides Transpersonen und die reden sehr viel über Doctor Who. Und ich denke, da werdet ihr einen ganz tollen Überblick bekommen. Also Rose sagt so gegen Ende: "After all these years, I'm finally me." Also ich habe das, also das heißt, nach all den Jahren bin ich endlich ich. Und ich habe das so interpretiert, dass sie sich vorher im binären Geschlechtersystem gesehen hat. Rose ist ein Trans-Teen. Bei der Geburt wurde ihr das männliche Geschlecht zugewiesen und sie transitioned nun in das weibliche Geschlecht. Während also ihre Mutter Donna immer wieder das Wort Binary sagt und immer wieder wiederholt, was sie im Finale von Staffel 4 schon getan hat, erwacht in Rose das Wort Non-Binary. Und mit den Worten "After all these years, I'm finally me" wurde für mich klar, dass Rose sich nicht mehr im binären Geschlechtersystem sieht, sondern für sich entdeckt hat, dass sie Non-Binary ist. Dass sie nicht eins von beiden sein muss, sondern sie kann beides sein. Sie kann nichts von beiden sein. Sie kann mehr als beides sein. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Aussage. Und es ist meine Interpretation. Und solange nichts anderes gesagt wird, gilt, was ich mir denke. Und genauso ist das natürlich auch für euch, wenn ihr sagt, nee, ich interpretiere das total anders, dann ist das auch okay. Das ist das Tolle an Filmen und Serien. Es ist nichts vorgegeben. Ihr könnt alles interpretieren. was ist los mit dem Wort heute? Ihr könnt alles interpretieren, wie ihr das möchtet. Und das ist meine Interpretation und ihr könnt sie haben, wenn ihr sie möchtet. Ja, Non-Binary kann vieles bedeuten. Es kann sein, dass Menschen sich als manchmal als Frau und manchmal als Mann sehen oder als beides oder als keins von beiden. Und ja, ich habe mir jetzt hier in meinen Unterlagen notiert, dass Yasmin Finney, die Rose Temple Noble spielt, nicht zurückkehren wird. Aber ja, diese Info ist veraltet. Dazu später mehr. Aber ja, vielleicht wird darauf nochmal eingegangen, vielleicht nicht. Und wenn nicht, dann, wie gesagt, ihr könnt das alles interpretieren, wie ihr das möchtet. Und das ist das Schöne daran. Was aber noch viel wichtiger ist, egal wie ich das interpretiere, egal wie ihr das interpretiert, das, was am Ende von dieser Folge, von diesem Special übrig bleibt, ist die Tatsache, dass wir mit Doctor Who, mit Rose Temple Noble, gerade eine unglaublich starke Repräsentation von Transmenschen haben und von Black People of Color. Und das ist sehr wichtig in einer Serie, die von Disney Plus und der BBC zusammen produziert wird. Denn beide, sowohl Disney Plus als auch die BBC, sind nicht gerade dafür bekannt, dass sie besonders queer-freundlich sind, weil immer wieder Probleme auftauchen. Und dass wir diese Repräsentation jetzt haben, ist ganz, ganz großartig. Denn bisher war Doctor Who, zum Beispiel in Deutschland, schwer erreichbar. Also klar, Doctor Who lief im Fernsehen, aber die meisten Leute haben Doctor Who irgendwie auf DVD geschaut oder auf Blu-ray oder sind sonst irgendwie dahin gekommen. Aber es war sehr schwierig, an diese Serie ranzukommen. Und jetzt haben wir es auf Disney Plus und ja, nicht jeder hat ein Disney Plus-Abo, aber sehr viele Leute haben eins. Sehr viele Leute mit Kindern haben ein Disney Plus Abo. Sehr viele Leute mit jugendlichen Kindern haben ein Disney Plus Abo. Und hoffentlich schauen die alle Doctor Who und wir bekommen dadurch vielleicht eine ganz großartige Möglichkeit, sehr viele queere Menschen, Black People of Color allgemein, Menschen mit Behinderungen etc., wirklich zu zeigen. Wir bekommen die Möglichkeit, das zu sehen. Und die BBC und Disney Plus bekommen die Möglichkeit, das zu senden und zu zeigen, dass sie nicht so scheiße sind. Und das finde ich gut. Und das finde ich wichtig. Und ob euch diese Art, wie Rose dargestellt wurde und diese ganze Sache mit Binary, Non-Binary, ob euch das zusagt oder nicht, das ist ganz allein eure Entscheidung. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, man darf das kritisieren und man darf sagen, nee, ich fand das scheiße und das ist voll in Ordnung. Aber wir haben hier eine großartige Repräsentation und das sollte nicht außer Acht gelassen werden auf einer Plattform, die besonders für Familien gedacht ist, Disney Plus. Und ja, Doctor Who wird nicht aufhören, viel Repräsentation zu liefern. Und das ist ein Anfang in diesem Special und darüber freue ich mich sehr. Kommen wir zum zweiten Special, Wild Blue Yonder. Und langsam kann ich das tatsächlich aussprechen. Ich bin ganz begeistert. Hat mir tatsächlich vorher sehr viel Probleme bereitet. Ja, Donna und der Doktor gehen in die super coole neue TARDIS. Ich liebe die TARDIS. Ich sag's ganz ehrlich. Ich liebe dieses Interieurdesign. Ich liebe, was da drin abgeht. Ich habe jetzt gehört, viele sagen, es ist so steril und so weiß und so. Ja, aber es hat die Round Things. Also für alle, die das nicht kennen, das sind diese runden Teile an den Wänden. Und sie leuchten. Sie können leuchten in allen möglichen Farben. Und das finde ich wiederum sehr, sehr cool, weil da kann man unglaublich viel machen. Man kann super viel mit Stimmung arbeiten. Man könnte ja sogar sagen, dass die TARDIS ihre persönliche Stimmung durch die Lichter ausdrücken kann. Sagen wir, wenn sie stinkig ist, dann ist alles knallrot. Und wenn sie happy ist, dann ist alles, weiß der Geier, babyblau, gelb oder keine Ahnung. Was ist eine geile Farbe für Happiness? Sucht's euch aus. Also ja, ich finde, man kann da sehr viel mitmachen und von daher macht es für mich Sinn, dass die TARDIS sehr steril weiß ist, weil man unglaublich viel mit diesen Lichtern machen kann. Und weiterhin liebe ich natürlich, dass da so viele Wege sind, kreuz und quer, was einfach aussieht wie eine riesengroße Achterbahn. Und ich lieb's. Ich mag's. Ich find's cool. Aber ja, weil Donna Kaffee über die TARDIS-Konsole schüttet, landen die beiden auf einem übergroßen Spaceship. Die TARDIS verschwindet mitsamt dem Sonic Screwdriver und ich find's interessant, dass der Doktor eben auch sagt, was bin ich ohne all meine Spielzeuge, was bin ich ohne all meine Tools, was bin ich ohne die TARDIS, was bin ich ohne meinen Sonic Screwdriver? Und das sind interessante Fragen, die man definitiv stellen kann. Und ja, so ist es gerade. Donna und der Doktor müssen ohne all diese Spielzeuge auskommen und stellen fest, dass sie nicht allein sind. Eine unbekannte Alienform nimmt ihre Gestalt an und kopiert die beiden, sodass sie oft nicht wissen, mit wem sie reden. Ob das jetzt die echte Person ist oder die Alien-Kopie. Viele Leute haben gesagt, hey, das ist bestimmt die gleiche Alien-Spezies, Alien-Art, Alien-Volk, wie in der Folge Midnight aus Staffel 4. Ja, kann sein. Aber ganz ehrlich, ihr könnt auch einfach mal akzeptieren, dass es auch mehr Leute gibt, mehr Alien-Völker. Nehmt es halt einfach auch als eine neue Art von Aliens wahr. Ich finde das schön. Ich finde es toll, wenn Neues dazukommt. Und natürlich kann das auch eine Alien-Form sein, die schon mal da war. Wie gesagt, es ist Interpretation und ihr dürft alles damit machen und das ist toll. Yay! Yeah. Ich liebe diese Folge übrigens, weil sie Space Horror ist. Also ich habe das Gefühl, das kommt bei Doctor Who manchmal vor, manchmal mehr, manchmal weniger. Ich finde es in dieser Folge sehr schön, sehr cool gemacht. Es ist sehr stimmungsvoll, es ist sehr leise. Man merkt diese Einsamkeit auf diesem Spaceship. Man merkt, dass da halt nichts los ist und das alles einsam ist und verlassen und das ist gruselig, aber schön. Und da in dieser Folge nur Donna und der Doktor dabei sind, gibt es halt wunderbare Dialoge zwischen den beiden. Und dieses komplette Spaceship befindet sich am Rande des Universums, alle Sterne sind verschwunden und der Doktor nimmt tatsächlich Bezug auf die Geschehnisse in Doctor Who Flux, also Staffel 13. Es wird angesprochen, die Thematik des Timeless Child und dass der Doktor nicht wirklich von Gallifrey kommt, sondern von einem anderen Ort und es wird einfach auch gesagt, dass The Flux einfach das halbe Universum zerstört hat. Und ich finde das unglaublich wichtig, dass das angesprochen wird, weil es etwas ist, was meiner Meinung nach Chris Chibnall einfach verpennt hat in Doctor Who Flux und den darauf folgenden Specials, da nochmal einzugehen, was wird aus Menschen, was wird aus dem Doktor mit dem Wissen, man hat das halbe Universum zerstört oder man konnte nicht aufhalten, dass das halbe Universum zerstört wurde. Und ich finde, das macht Russell T. Davis hier gerade einfach sehr gut. Das habe ich vergessen zu sagen. Alle Folgen sind von Russell T. Davis geschrieben. Ja, man merkt's. Man merkt's. Es wird, ich persönlich finde, es wird besser. Ja, Doktor und Donna besiegen diese Alienwesen und sie kommen zurück nach Hause und sie treffen auf Donnas Opa Wilf und das ist tatsächlich der letzte Auftritt von Bernard Cribbins als Wilf. Es waren noch weitere Szenen mit ihm geplant, aber er war leider schon zu krank, um weiterzuspielen. Man sieht Wilf tatsächlich nochmal am Anfang des nächsten Specials, aber das ist tatsächlich ein Bodydouble und Audiomaterial aus früheren Folgen. Also das ist nicht mehr Bernard Cribbins. War für mich tatsächlich auch schwer. War nicht einfach, war wild, weil ich Wilf auch einfach als Figur total gern mochte. Und es natürlich immer irgendwie enorm schade ist, wenn man so Leute, die man zwar nicht kennt, aber die doch irgendwo dazugehören zu Doctor Who, wenn die dann einfach nicht mehr da sind. Es ist sehr, sehr schade, hat mich sehr mitgenommen. Aber ich finde es auf der anderen Seite sehr schön, dass er noch dabei sein konnte und dass wir diese kleine Szene mit ihm haben. Und das ist, ja, ein lachendes und ein weinendes Auge für diese Szene. Und ja, wie gesagt, ich fand das Special Wild Blue Yonder ist sehr gut. Mir gefiel einfach dieses etwas Bedrückende, diese Einsamkeit im Universum. Und ich fand es auch einfach mal gut, dass der Doktor eben nicht seine ganzen Gimmicks hatte, die ihn im letzten Moment retten. Aber er hatte Donna, die ihn auch irgendwo gerettet hat. Über die Aliens und wie sie dargestellt werden und wie sie Körper nachinterpretieren, kann man sich streiten, aber ich persönlich sehe da kein Problem. Ich finde es okay. Ich habe da keine Aktien drin. Mich stört das überhaupt nicht. Und es ist einfach mal was anderes. Kommen wir zu dem dritten Special, The Giggle. Der Doktor und Donna werden zum Unit Tower gebracht und... Na, hallo, die haben einfach nur den Stark Tower wiederverwendet. Man merkt, dass Doctor Who jetzt bei Disney ist. Und kleiner Fun Fact am Rande. Es gab Doctor Who Comics, die bei Marvel erschienen sind. Und die kanonisch zum Marvel-Comic-Universum gehören. Also der Doktor ist auf Marvel-Superhelden getroffen in diesen Comics. Behaltet das im Hinterkopf. Es kann alles passieren. Es kann alles passieren, wenn Doctor Who bei Disney bleibt. Alles kann passieren und ich feiere es jetzt schon. Okay, das zur kleinen Hintergrundinformation. Also, der Doktor und Donna werden zum Unit Tower Sponsored by Avengers gebracht und sie treffen auf Kate und Shirley und die ehemalige Begleiterin des Doktors, Mel. Und ich liebe Mel, ich mag Mel sehr gerne. Ich habe Folgen mit Mel gesehen, also die Originalfolgen, die alten Folgen, die Doctor Who Classic Folgen. Und ja, she's nice, die kann was. Die, sagen wir so, sie kann was im Rahmen von Doctor Who Companions in Classic Who, weil wir wissen ja, die Grundvoraussetzung war, schrei laut um Hilfe und begib dich ständig in Gefahren, also Aber ja, Mel ist zurück und das freut mich sehr und ich finde es sehr toll, ich mag die Schauspielerin auch. Ich mag es grundsätzlich immer, wenn Classic Who Companions wieder mit dazukommen oder grundsätzlich, wenn überhaupt ehemalige Companions wiederkommen. Ich mochte es auch sehr gerne, dass in Staffel 4 Martha wieder mit dabei war. Also von daher, das trifft voll und ganz mein Fanherz. Ich finde das super gut. Ich mag es nicht, wenn es übertrieben wird, aber ich finde, es ist noch immer eine gute Möglichkeit, Leute zu Doctor Who zu bewegen, besonders die älteren Fans vielleicht, die sich jetzt denken, ah, ja, wenn da jemand aus Classic Who dabei ist, dann gucke ich da vielleicht doch nochmal rein und ja. Vielleicht gibt es solche Leute vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ich freue mich, dass Mel wieder mit dabei ist. Und dem Doktor wird klar, sie sehen sich einem sehr, sehr alten Gegner gegenüber, dem Toymaker. Die Welt hat es nämlich mal wieder geschafft, alle Monitore auf dem kompletten Planeten miteinander zu verbinden. Und dadurch hat es wiederum der Toymaker geschafft, in der Vergangenheit das erste Bild, was jemals als Bewegtbild aufgenommen wurde, auf alle Monitore der Welt zu übertragen, mit einem Musikstück als Unterton, das wiederum alle Menschen dazu bringt, ihren ersten Impuls zu folgen. Unit hat ein Device erfunden, der diesen Impuls unterdrückt und Kate führt vor, was passiert, wenn dieser Device deaktiviert wird. Also zum Beispiel, Kate ist Chefin von Unit und ihr Job ist es, Alien-Zeug zusammenzukramen und die Welt vor Aliens zu schützen und so weiter. Und der Doktor ist aber ein Alien. Das heißt, dass er da ist, spricht gegen alles, was sie gelernt hat. Sie hat gelernt, Aliens sind Gefahr? Warum verhält sich Unit dem Doktor gegenüber so anders? Und ich finde das sehr gut, weil das das genaue Gegenteil ist von dem, was sie weiß. Sie weiß durch ihren Vater, der Doktor ist gut, der Doktor hilft, der Doktor ist da, wenn die Menschheit ihn braucht. Und trotzdem hat sie gelernt, wir dürfen nicht, nur weil er unser Freund ist, glauben, dass alles an ihm gut ist. Und ich finde das sehr interessant, weil das ist auch so ein, also ich sehe darin zumindest so ein Aufbegehren gegen die Lehren ihres Vaters. Also was halt einfach auch heißt, wir müssen hinterfragen, was unsere Eltern uns beibringen, was unsere Lehrer uns beibringen etc. Wir müssen hinterfragen, ist das richtig? Und ja, es ist der erste Impuls zu sagen, du bist ein Alien, du bist scheiße, du bist böse, du bist erst einmal mein Feind. Aber sie weiß es besser. Sie hat ja auch selber Erfahrungen mit dem Doktor. Sie weiß, er ist gut und er hilft. Und das ist super spannend. Gleichzeitig ist ihre nächste Sache, die in ihr hochkommt, Shirley mit ihrem Rollstuhl, bei der sie sagt, ich habe gesehen, du brauchst den Rollstuhl nicht. Du kannst stehen und du kannst laufen. Warum bist du in einem Rollstuhl? Und das ist etwas, was viele Menschen, die im Rollstuhl sind, erleben. So habe ich es zumindest mir angelesen. Ich sitze nicht im Rollstuhl. Ich tue hier auch wieder wiedergeben und hoffen, dass es richtig ist. Und wenn ich Scheiße erzähle, bitte sagt es mir. Schreibt es mir in die Kommentare. Was viele Menschen gelernt haben, auch ich, ist, wenn ein Mensch im Rollstuhl sitzt, dann sitzt dieser Mensch im Rollstuhl und kann niemals aufstehen. Und das ist halt falsch. Also Shirley zum Beispiel ist eine Person, die den Rollstuhl als Unterstützung braucht. Sie kann stehen. Sie kann die Beine übereinander schlagen, sie kann auch laufen, aber sie kann das nicht in dem Ausmaß, wie ein Mensch ohne Rollstuhl das jetzt können würde. Sie kann das in einem gewissen Rahmen und dann muss sie sich wieder setzen, weil ihr Körper halt irgendwo nicht das hinkriegt, das ständige Stehen oder ständiges Laufen. Und ja, ich denke, das ist sehr wichtig, dass das auch repräsentiert wird, dass gezeigt wird, das ist auch ein Mensch, der einen Rollstuhl braucht. Aber deswegen nicht dieses Schreckliche an den Rollstuhl gefesselt ist, was ja auch immer irgendwie angebracht wird und was auch offenbar sehr schrecklich ist. Ich finde es gut, dass wir sowas haben. Ich finde es gut, dass diese Szene da auch drin ist, dass Kate, die Shirley ja offenbar eingestellt hat, also vielleicht nicht Kate persönlich, sondern die Human Research Abteilung oder wie auch immer man es nennt, also die Abteilung, die die Leute einstellt, also vielleicht war es nicht Kate selber, aber Kate weiß ja, wie sowas funktioniert, aber es ist ihr erster Impuls. Uns wird beigebracht, wenn du im Rollstuhl bist, kannst du niemals aufstehen. Und ich finde es gut, dass das so dargestellt wird und dass gesagt wird, dass solche Impulse nicht gut sind. Der Doktor ist ein Alien, der Doktor ist ein Fremder. Fremde sind immer scheiße. Es ist der erste Impuls von vielen Menschen, aber das ist nicht immer der richtige Impuls. Shirley sitzt im Rollstuhl, kann trotzdem laufen und stehen und Beine übereinander schlagen. Das darf nicht sein, weil wenn du im Rollstuhl bist, kannst du sowas nicht. Und ich finde es gut, dass das so dargestellt wurde und einfach gezeigt wurde, nein, das sind eure ersten Impulse, weil sie euch antrainiert wurden. Aber ihr müsst gegen diese Impulse vorgehen. Und das finde ich gut. Und auch, dass Kate, nachdem sie ihren Device wieder dran hat und alles wieder in Ordnung ist, sie dann sich nicht beim Doktor entschuldigt, sondern sich bei Shirley entschuldigt, finde ich auch eine sehr, sehr gute Sache. Ich hoffe, ich habe mich hier jetzt nicht irgendwie um Kopf und Kragen geredet. Wie gesagt, wenn ihr da mehr Expertise habt und sagt, oh mein Gott, Grit, du hast den größten Mist geredet. Ja, schreibt es mir gerne. Anschließend hat der Toymaker selbst seinen Auftritt und zwar zu Spice Up Your Life von den Spice Girls. Ich kenne diesen Song noch von früher. ja, witzig ist, Neil Patrick Harris, der den Toymaker spielt, kannte diesen Song nicht. Wie kann man Spice Up Your Life nicht kennen? Okay, lassen wir das. Das ist auch wieder mein erster Impuls, ne? Ihr versteht. Es kommt zum Showdown auf der Plattform des Unit Towers, sponsored by Avengers. Der Toymaker erschießt den Doktor und der Doktor regeneriert, aber seine Regeneration ist anders. An seiner Seite hat er Donna und Mel. Beide halten jeweils eine Hand von ihm. Und es kommt zur Bi-Generation. Also nicht Regeneration, sondern Bi-Generation. Und die beiden Companions ziehen den Doktor praktisch auseinander. Und Shu-Tae-Gatwa als 15. Doktor wird aus dem Körper von David Tennant als 14. Doktor herausgezogen. Nur in Doctor Who macht das irgendwie Sinn. Okay, meine Meinung zur Bi-Generation. Also, erst einmal meine eher negativen, kritischen Gedanken. Die Bi-Generation gibt keinen richtigen Abschluss. Also früher war es so, der eine Doktor war da und er regenerierte und er war weg und der neue Doktor war da. Und jetzt haben wir zwei Doktoren. Es ist kein richtiger Abschluss. Und David Tennant-Fans werden für immer und ewig labern, dass er ja der richtige Doktor ist und Shu-Tae-Gatwa nur ein Abziehbild, in Anführungsstrichen. Weil, wisst ihr, weil rausgezogen, ne? Abziehbild. Ah, mein Humor ist heute wieder so deutsch. Russell G. Davis hat bereits gesagt, dass es keine Pläne gibt, dass David Tennant zurückkommt. Aber wir wissen, wenn die Show Geld braucht, wenn die Show Zuschauer braucht, dann wird David Tennant zurückgeholt. Das sehe ich als die großen negativen Punkte bei der Bi-Generation. Dass viele Leute sagen werden, Shu-Tae-Gatwa ist nicht der richtige Doktor, der ist halt nur so ein Abziehbild und eigentlich ist ja David Tennant der richtige Doktor. Und da hinten dran hängen natürlich noch ein Haufen Sachen wie Rassismus und ja, Queerfeindlichkeit und dieser ganze Dreck. Die positiven Seiten sind für mich aber viel stärker, viel überwiegender und ich hoffe, dass das so auch bei einem Großteil des Fandoms ist. Ich liebe diese liebevolle Art zwischen dem 14. und dem 15. Doktor. Ich liebe es, wie der 15. Doktor den 14. in den Arm nimmt und sagt, alles wird gut. Ich liebe es, wie das eine ganz großartige und wunderschöne Darstellung von Selbstliebe ist, weil sie sind dieselbe Person. Sie sind immer noch der Doktor. Ich liebe es, wie hier Self-Care betrieben wird, also für sich selber sorgen, sich selber um sich selber kümmern. Und das ist so wichtig und das ist so warm und schön und liebevoll dargestellt. Ich habe geheult, weil es so schön war und so wichtig. Und ja, vielleicht ist es kein richtiger Abschluss, aber es ist ein richtiger Beginn, ein wunderschöner Beginn, ein grandioser Beginn von etwas Neuem und Schönem. Und das ist, wie ich für mich das sehe. David Tennants 14. Doktor hat seinen Abschluss. Er sitzt bei Donna im Garten mit der Familie. Er ist der Onkel. Er sieht sich als Donnas Bruder. Er sieht Rose als seine Nichte. Er sieht Mel als die schrullige Tante. Und ab und zu nimmt er seine TARDIS und fliegt damit irgendwo hin. Die TARDIS ist jetzt nicht mehr so der große Wohnwagen, mit dem du ständig durch die Gegend fahren musst und in der du ständig lebst, sondern sie ist jetzt halt so ein super süßes Space Shuttle, mit dem du ab und zu mal wohin fliegen kannst. Dass wir jetzt durch die Bi-Generation diese Thematik hatten, dass David Tennant und Shu-Tae-Gatwa sich Klamotten teilen mussten, aber es ist genug Energie da, um eine zweite TARDIS rauszuhauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Kann man drüber streiten, dass Shu-Tae-Gatwa die ganze Zeit, ich sag jetzt mal, halbnackig da rumgerannt ist, mit ohne Hose, ist natürlich auch ein Ding. Man muss das tatsächlich erst einmal checken. Also Shu-Tae-Gatwa hat die Schuhe, die Unterbuchse und das Hemd und die Krawatte bekommen. Und David Tennant hat das Unterhemd, die Weste und die Hose bekommen. Also ja, sie haben sich praktisch die Klamotten geteilt. Es ist ein bisschen wibbly wobbly. Ich hätte es nicht so gemacht, vor allem weil man ja bei der Regeneration von Jodie Whittaker zu David Tennant sogar gesehen hat, dass die Klamotten mit regenerieren können. Von daher ja. Ist es merkwürdig? Ja. Ist es super mega hyperkrass? Nee. Aber auch da, das darf natürlich jeder für sich interpretieren und es ist, ja, ich finde, man hätte es nicht unbedingt gebraucht. Aber ja, David Tennant der jetzt bei Donna lebt, hat seine eigene TARDIS und fliegt durch die Gegend. Und Shuntigatwa hat seine TARDIS und fliegt ebenfalls durch die Gegend. Und zwar direkt ins nächste Special. Ins erste Weihnachtsspecial. Übrigens auch eine super mega tolle Gelegenheit, um Leuten, die an Doctor Who interessiert sind, aber keinen Bock haben, alles von Classic Who und die ganzen alten Staffeln von New Who zu schauen. Das Weihnachtsspecial The Church on a Ruby Road ist ein perfekter Einstieg in Doctor Who. Ein perfekter Neueinstieg. Also, falls ihr Leute kennt, die gerne in Doctor Who einsteigen würden, das ist die Gelegenheit. Wir starten direkt bei der namensgebenden Kirche, der Church on Ruby Road, vor deren Tür ein Baby abgelegt wird. Dieses Baby ist unsere neueste Begleiterin, Ruby Sunday. Ruby hat super viel Pech, besonders als sie die Show von Davina McCall sitzt, in der sie mehr über ihre Eltern herausfinden möchte. Davina McCall gibt es wirklich? Die ist eine britische Moderatorin und besonders bekannt dafür, dass sie Big Brother moderiert hat, also das britische Big Brother. Und wir lernen den Doktor aus Rubys Sicht kennen. Das hatten wir schon bei Rose, bei Martha, bei Amy, bei Bill, bei Yas, bei Ryan, Graham und Dan. Also das ist die beste Vorgehensweise. Das wird fast immer gemacht. Man möchte ja praktisch, dass die Zuschauenden so in der Position des Companions sind und aus der Sicht der Companions den Doktor kennenlernen, ist eine gute Möglichkeit. Ja, und zwar sehen wir den Doktor erst einmal, wie er tanzt, im Kilt. Und ich liebe es. Und das ist auch so ein Ding, wo sich ganz viele Leute schon drüber aufgeregt haben, dass der Doktor da in der Disco ist und tanzt und durch die Gegend hüpft und einfach Spaß hat. Ich finde es sehr witzig, dass das offenbar ein paar Leute triggert, weil der Doktor einfach in der Vergangenheit schon super oft erzählt hat, wie er dort Party gemacht hat und da Party gemacht hat. Ich erinnere dran, wie der 10. Doktor in Staffel 2 in der Folge The Girl in the Fireplace in Versailles Großparty gemacht hat und er kam dann zurück zu Rose und Mickey und hatte seine Krawatte um den Kopf gebunden und hat offenbar ein bisschen was getrunken und so. Und ja, aber da hat man nicht gesehen, wie er gefeiert hat. Na, also das ist dann okay. Also wenn der Doktor erzählt, dass er Party gemacht hat, ist es okay. Aber wenn man wirklich sieht, dass er Party macht, ist es nicht okay? Hä? Wibbly wobbly, oder? Totaler Quatsch. Von daher, also ich finde es super schön, ich finde es toll, ich liebe es auch, wie er später halt in seinem Kilt und dem Tanktop und der Lederjacke drüber einfach durch die Stadt läuft und es ist toll. Ich lieb's. Und für alle, die es nicht wissen, Shuntigatwa ist auch Schotte und von daher ist es umso schöner, dass er einen tollen Schottenrock trägt. Natürlich ist mir klar, dass die meisten Leute gedacht haben, der trägt einen in Anführungsstrichen normalen Rock oder ein Kleid und sich deswegen aufgeregt haben. Und beides ist total bescheuert. Und selbst wenn es kein Schottenrock gewesen wäre, wenn es kein Kilt gewesen wäre, es ist nichts Schlimmes daran, wenn Männer Röcke tragen. Das ist total in Ordnung. Bitte normalisiert das. Vielen Dank. Weiter im Text. Ruby wiederum erfahren wir, sie ist ein Adoptivkind, sie wurde von Clara... Nein, sie wurde nicht von Clara adoptiert. Mann! Sie wurde von Carla Sunday adoptiert, einer Woman of Color. Sie ist ihre Pflegemutter, sie adoptiert sie und lebt mit ihr und ihrer Mama Cherry in einer Dachgeschosswohnung in London. Es ist Weihnachten, also Rubys Geburtstag und Carla bekommt noch ein Baby überbracht. Die kleine Lulu Bell. Bester Name. Bester Name, Lulubell. Und diese wiederum wird von Goblins entführt. Und diese Goblins sind auch die Goblins, die für Rubys Missgeschicke verantwortlich sind. Sie ist nämlich gar nicht so tollpatschig und clumsy, wie sie denkt. Nee, das waren alles die Goblins. Wild. Ruby trifft auf den Doktor und gemeinsam retten sie das Baby. Und es gibt eine Musical-Number. Okay. Wie war das nochmal? Wenn ich 1 Euro bekomme für jedes große Franchise, das 2023 eine Musical-Nummer gemacht hat und alle dachten, das Franchise ist am Ende, dann hätte ich jetzt 2 Dollar. Nein, 2 Euro, nicht 2 Dollar. Ich weiß schon gar nichts mehr. Jo, Doctor Who war nicht das Einzige. Natürlich wurde auch wild gesungen bei Star Trek Strange New Worlds. Könnt ihr gucken auf Paramount Plus. Ich werde nicht für diese Werbung bezahlt. Aber ich muss ehrlich sagen, die einzige Musical-Nummer, die mich letztes Jahr wirklich weggerissen hat, die gab es leider weder bei Star Trek noch bei Doctor Who. Die gab es bei Alan Wake 2. Ein super cooles Game, kann ich euch nur empfehlen. Ist aber ab 18, also ne, Vorsicht. Was ist diese Musical-Nummer? Ich finde die nicht scheiße. Ich finde die aber auch nicht gut, weil sie tut nichts. Also wenn man die Musical-Nummer rauslässt, hat man nichts gewonnen und nichts verloren. Sie ist da, sie ist okay. Und sie ist Nummer 1 in den iTunes-Charts in UK gewesen. Und das ist auch sehr gut, weil der Erlös geht an Children in Need, was ich sehr gut finde. Aber die Nummer ist jetzt nicht so buff. Aber in dieser Nummer gibt es eine Zeile, die ich nicht überhören konnte. Und zwar gibt es dort eine Anspielung auf ausgerechnet Harry Potter. Es wird nämlich gesagt, Orphan Boys with Jet Black Hair. Also Waisenjungen mit pechschwarzem Haar. Und im englischen Original wird Harry auch immer mit Jet Black Hair beschrieben. Ich gehe mal wieder auf super dünnes Eis und ihr dürft mich super gerne kritisieren, wenn ich wieder Scheiße rede. Es gab bei der Darstellung der Goblins, der Kobolde in Harry Potter, sehr starke Kritik an die Filmemacher und an J.K. Rowling, dass diese Kobolde aussehen wie die Karikaturen jüdischer Menschen. Und das war ein Riesending und das wurde auch einfach bisher nicht behoben. Also auch in dem Harry Potter Game, das jetzt neulich rauskam, werden sie halt auch so dargestellt. Und das ist krass und das soll bitte auch immer und immer und immer wieder kritisiert werden. Das Problem mit Klischeebildern ist, dass sie eben da sind und dass es schwer ist für Leute, die sich mit der Materie nicht auseinandergesetzt haben, zu verstehen, wo das Problem ist. Aber die Kobolde, wenn du magische Wesen darstellst wie eine Volksgruppe, wie die Karikatur, die negative Karikatur einer Volksgruppe, das ist nicht gut. Und meiner Meinung nach hat Doctor Who das besser gemacht. Denn hier sehen die Goblins, also die Kobolde, eher aus wie eine Mischung aus diesen typischen Roswell-Aliens und den Teletubbies. Ich weiß, aber ich finde, das ist einfach deutlich besser und sie gleichen nicht irgendwelchen Karikaturen von irgendwelchen Volksgruppen. Ja, also auch hier sehr umfangreiches Thema. Wenn euch das interessiert, googelt das mal. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die das auseinandergenommen und viel, viel besser erklärt haben, als ich das jetzt tue. Aber auch das ist einfach etwas, wo man sich mal informieren kann. Und ich finde es interessant, dass die Kobolde hier bei Doctor Who explizit über Orphan Boys with Jet Black Hair sprechen. Also Waisenjungen mit pechschwarzem Haar. Interessant. Ich frage mich ja, ob das so ein Wink mit dem Zaunfall von Russell T. Davis an J.K. Rowling ist. Ich mag das. Ich finde das gut. Ja, Ruby und der Doktor retten Baby Lulubell, bester Name, und bringen sie zurück. Das Familienverhältnis von Ruby zu ihrer Mama und Großmama ist super schön, super warm. Und ich liebe das. Ich finde das wunderschön. Und die Mama sagt an einer Stelle tatsächlich auch, ich will mir gar nicht vorstellen, was ich wäre ohne dich. Und der Doktor weist darauf hin, dass auch er ein Findelkind ist und nicht weiß, woher er kommt. Was wieder eine Anspielung auf die Thematik des Timeless Child ist. Und ich muss echt sagen, dass Russell T. Davis aus dieser Thematik in den Specials jetzt mehr gemacht hat als Chris Chibnall in einem Großteil der 13. Staffel. Sorry, not sorry, aber es ist wirklich gut, wie das aufgearbeitet wird und wie das verarbeitet wird. Ich finde das großartig. Zurück zur Story. Die Goblins reisen in der Zeit zurück und klauen Baby Ruby von der Kirche weg. Der Doktor ist noch in der Gegenwart und bemerkt, wie die Wohnung der drei Frauen immer düsterer wird. Von Carlas warmer Gutmütigkeit ist nichts mehr zu sehen. Ihre Kleidung ist trist und farbreduziert und auch musterreduziert. Also wo sie vorher sehr schöne bunte Muster getragen hat, ist es jetzt halt nur noch einfarbig und düster. Oma Cherry liegt in ihrem Bett und starrt vor sich hin. Beide haben vergessen, dass Ruby jemals existiert hat. Und wir als Zuschauer bekommen zu sehen, dass das Leben der beiden an Farbe verloren hat, weil Ruby kein Teil mehr davon ist. Ein sehr schönes Beispiel ist auch, dass Carla, ich will immer Clara sagen, es tut mir leid, Carla hat an ihrem Kühlschrank Polaroid-Fotos von all ihren Ziehkindern, von all den Kindern, die sie aufgenommen und eine Zeit lang betreut hat. Da sind überall Fotos und es wird auch gesagt, dass sie mit manchen von denen auch noch Kontakt hat und manche melden sich auch regelmäßig und so. Und andere halt nicht. Und dieser Kühlschrank ist jetzt plötzlich leer. Da ist kein einziges Foto, da ist ein Flyer von einem Pizzalieferanten dran. Und Carla selbst ist eher eine düstere Figur. Dass sie sagt zum Beispiel, sie will ihre Ruhe haben, sie hasst diese Kinder, sie nimmt die nur wegen des Geldes und sie hat da überhaupt keine Gefühle für. Während sie halt vorher gesagt hat, sie liebt die Babys, sie nimmt die gerne auf, sie hat, das macht ihr Leben so glücklich und alles. Und das ist sehr gut dargestellt. Das ist sehr gut gemacht. Ja, der Doktor wäre nicht der Doktor, wenn er nicht in der Zeit zurückreisen würde und Baby Ruby rettet und dabei die Goblins und deren Schiff zerstört, was sehr gruselig dargestellt wurde. Das war ein bisschen brutal für einen Weihnachtsfilm. Also, wow, wild. Als er das tut und Ruby dann wieder auf die Schwelle der Kirche zurücklegt, sieht er Rubys Mutter. Ich habe das mal in Anführungszeichen geschrieben und mit vielen Fragezeichen dahinter, weil es ist eine hochgewachsene Person, die etwas trägt, was aussieht wie ein langer Rock. Also ja, es könnte eine Frau sein, es sieht nach weiblichen Zügen aus, aber so genau kann man es auch nicht sagen. Also es könnte auch Rubys Vater sein oder Rubys Bruder, wir wissen es nicht. Also kann alles Mögliche sein. Auf jeden Fall sieht der Doktor diese Person, die Ruby auf die Stufen gelegt hat, und er scheint kurz einen Moment lang zu überlegen, ob er dieser Person hinterherrennen soll. Er kehrt dann aber doch in die Gegenwart zurück. Ruby wird klar, dass er ein Zeitreisender ist. Es ist alles wieder hergestellt, die Bilder sind wieder am Kühlschrank, Mama und Oma sind wieder happy, alles ist wieder schön, und Ruby rennt dem Doktor hinterher und auf einen Wink ihrer Nachbarin, die sagt, ja, geh mal zu dem, da der ist in dieser blauen Box drin, beginnt dann Rubys erstes Abenteuer. Ja, die Nachbarin, Mrs. Flood, durchbricht dann am Ende auch noch die vierte Wand, wendet sich direkt den Zuschauern zu und sagt, habt ihr noch nie zuvor eine TARDIS gesehen? Aber ja, darauf gehe ich auch gleich noch ein. Ich sag's jetzt nochmal, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ich erzähle jetzt was als nächstes ein paar Fässer aufmachen könnte. Also der Besprechungspart der Folgen ist jetzt durch und ich habe jetzt ein paar kleine Vorschauen auf die nächste Staffel. Wie gesagt, das könnten für euch Spoiler sein, also Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich habe danach noch ein paar Hinweise, die in den Specials gegeben wurden, wo ich gerne drauf eingehen würde, was ich davon halte. Und ja, es gibt, wie gesagt, wir starten mit den Vorschauen und Vorsicht. Vorsicht mit der Vorschau. Staffel 14 oder Staffel 1 auf Disney Plus. Ich weiß noch nicht, wie ich das in Zukunft zählen werde. Vielleicht schreibe ich einfach irgendwie beides dazu. Beginnt mit dem Weihnachtsspecial The Church on Ruby Road und wird im Frühling 2024 ausgestrahlt mit 8 Folgen. Also ja, das ist ein bisschen wenig. Aber es ist für Disney Plus normal, also viele Disney Plus Serien haben ja 8 bis 10 Folgen und ich denke, dass das jetzt erstmal für den Anfang auch okay ist. Disney Plus muss ja auch erstmal gucken, funktioniert das mit Doctor Who, wie sind die Viewing-Zahlen, wie wird das alles aufgenommen. Ja, ich denke, das ist eine spannende Sache. Und ich finde es okay. Ich denke, man kann in 8 Folgen viel machen. Und eine Sache, die schon gesagt wurde, ist, dass die Kirche in der Ruby Road auch in Zukunft noch eine Rolle spielen wird. Ich kann mir also vorstellen, dass Ruby ihre Vergangenheit erforschen wird. Ich hoffe, sie wird nicht ein ähnliches Mystery wie Clara, dass sie halt einfach nur da war, um das Mystery um sie herum zu lösen. Ich hoffe, dass das bei Ruby anders gelöst wird und es eben nicht nur darum geht, dass der Doktor unbedingt herausfinden will, was ist mit ihr passiert, warum ist sie abgelegt worden, warum wurde sie nicht von ihren Eltern behalten, wer sind ihre Eltern überhaupt und so weiter. Aber ja, es wird ein Zurückgehen, es wird zurückgehen zur Kirche in der Ruby Road. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das ähnlich gelöst wird wie bei Rose Tyler damals in der Vatertagsfolge, als sie mit dem 9. Doktor in die Vergangenheit reist, um ihren Vater zu sehen, der gestorben ist, als sie noch ganz klein war. Also vielleicht wird das so in der Art gelöst. Ich bin darauf sehr gespannt. Es gibt ein Wiedersehen mit Mel. Darauf freue ich mich sehr. Und es gibt ein Wiedersehen mit Rose Temple Noble. Also auch darauf freue ich mich sehr. Und zwei dieser 8 Folgen, also nein, eine dieser 8 Folgen wird in der Regency Era in England spielen. Ich freue mich sehr drauf. Und eine Folge wird in den Swinging 60s spielen. Und auch darauf freue ich mich sehr. Es sind beides Epochen, die ich total gern mag. Also ja, ich bin da sehr aufgeregt. Auch Staffel 15 ist schon geplant, beziehungsweise Staffel 2 auf Disney Plus. Die ist bereits bestätigt für 2025 und soll ebenfalls ein Weihnachtsspecial und 8 Folgen umfassen. Und Russell T. Davies hat bereits gesagt, dass er schon an Staffel 3 arbeitet. Ich nehme also mal an, und das ist wirklich nur eine Annahme, dass Disney Plus erstmal 2 Staffeln bestellt hat und man danach guckt oder währenddessen guckt oder ab irgendeinem bestimmten Break-Even guckt, okay, da, ab dann und dann müssen wir das und das erreicht haben und wenn das und das erreicht ist, dann gibt es noch eine Staffel. Ich finde es aber sehr gut, dass Russell T. Davies bereits an der 3. Staffel arbeitet. Für mich ist er ja so der Planer. Er plant sehr gut, er plant sehr weit im Voraus und das finde ich sehr cool. Deswegen bin ich sehr gespannt, was da kommt. Und warum benutze ich das Wort sehr heute sehr viel? Okay. Nächstes. Ich habe ja in den vergangenen Folgen schon öfters erzählt, wer alles dabei sein wird in der 14. Staffel. Und zu dieser Liste gesellt sich jetzt noch eine meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen dazu, nämlich Helena Bonham Carter. Auch eine Person, die bereits mit Russell T. Davies zusammengearbeitet hat für eine Miniserie. Und ja, ich musste ein bisschen lachen. Ich musste ein bisschen lachen über das Fandom, über das Doctor Who-Fandom. Weil natürlich gleich kam, oh mein Gott, sie kann nur 3R plus M. Ich nenne das nur noch 3R plus M, weil alle immer kommen, sie ist River, Rani, Romana oder der Master. 3R plus M, das hört sich an wie ein Spülmittel. Ja, aber ich finde, man kann auch mal darüber hinausdenken. Also ja, selbstverständlich kann sie eine dieser Figuren sein, wäre auch cool. Sie könnte halt aber auch der nächste Doktor sein. Ich weiß nicht. Stell das mal so in den Raum. Warum nicht? Und ich finde, wenn sie der Master wäre, ich finde, sie sieht Michelle Gomez, die Missy gespielt hat, einfach so ein bisschen vor. Das ist ein sehr ähnliches Aussehen. Also, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich was wäre. Apropos Master. Ich liebe ja den Master. Er ist ja meine absolute Lieblingsfigur. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn er wieder mit dabei ist. Auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, dass er jetzt sehr, sehr oft dabei war. Ich würde es gut finden, wenn er jetzt mal ein bisschen Pause hat und vielleicht auch einfach mal andere Figuren neu dazukommen, was ich sehr gut finden würde. Oder vielleicht auch alte Villains wiederkommen würden. Was für mich okay wäre, was ich jetzt nur nicht so gut finde. Also ich wäre für viele, viele Rolle neue Dinge, Wesen, Menschen, alles. Freue ich mich auch drauf. Ich weiß, ich bin diejenige, die sagt, oh mein Gott, alte Companions, yay. Ja, ich mag das sehr gerne, aber ich freue mich halt auch einfach drauf, wenn neue Sachen gemacht werden. Ich beende diese Folge jetzt mit allen Hinweisen, die in diesen Specials gegeben wurden und die möglicherweise auf irgendwen oder irgendetwas hindeuten, was in der Zukunft geschehen wird. Und ja, das ist jetzt ein Riesenteil von freier Interpretation meinerseits. Der erste Hinweis ist am Ende vom dritten Special. Es ist kein Hinweis direkt, aber ich habe dazu etwas gelesen und in meinem Kopf ist das absolut Canon, das ist für mich drin. Ich liebe die Idee, dass der 14. Doktor, der jetzt bei Donna lebt, der erste Kurator ist. Der Kurator kam im 50-Jahres-Special vor und wurde dort gespielt vom Doctor Who-Darsteller Tom Baker. Er ist der Kurator, er sammelt Dinge. Und Matt Smith, der damals den Doktor gespielt hat, den aktuellen Doktor, hat dann gesagt, oh, ich wäre großartig im Kuratieren, ich wäre der große Kurator. Und meine Idee ist tatsächlich, dass David Tennants jetzt 14. Doktor, der jetzt im Ruhestand sozusagen ist, der erste Kurator wird und dass sein Inhalt, womit er sein Leben füllt, das Kuratieren von Alien-Artefakten oder sonst irgendwas ist. Also das mag ich. Ich mag diese Idee. Es gibt keine Hinweise groß darauf irgendwo in diesen Folgen. Es ist einfach nur die geilste Idee, die ich gelesen habe. Ich lieb's. Für mich ist das in meinem Kopf kennen. Ich finde das wunderschön. Ich finde das eine tolle Idee. Und es gibt natürlich dem Doktor auch was zu tun, weil wir wissen ja, der Doktor kann ja nicht stillstehen. Aber wir haben einen Doktor, der durch die Gegend reist und großartige Dinge tut. Und das ist Shruti Gatwa. Und ich liebe die Idee, dass der 14. Doktor jetzt einfach im Ruhestand ist und eben seinen Teil dazu beiträgt, indem er Dinge kuratiert. Ich liebe das. So, jetzt kommen wir zu den Dingen, die wirklich gesagt wurden in den Specials. Fangen wir an bei The Meep. Just wait till I tell the boss. Also warte, bis ich das dem Boss erzähle. Und ich dachte, ja, es ist die Rede vom Toymaker, aber offenbar gibt es keine Connection zwischen The Meep und dem Toymaker. Und von daher, ja, wer ist The Boss? Wer ist der Auftraggeber von The Meep? Vielleicht ist es der Master, vielleicht jemand ganz, ganz anderes. Wir werden es hoffentlich erfahren. Wir wissen ja, Russell T. Davis ist nicht nur ein sehr guter Planer, er ist auch sehr gut im Spurenlegen. Also ich glaube, er tut uns jetzt einfach einen ganzen Haufen Brotkrumen hinschmeißen, damit wir alle diskutieren, was es damit auf sich hat. Und ich mag's. Ich liebe es, darüber zu philosophieren und mir Gedanken zu machen. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Der Toymaker sagt, es gibt eine Person mit dem Namen The One Who Waits. Aber das ist eine andere Geschichte, die in dieses Special nicht reingehört. Ja, wer ist The One Who Waits? Also es kann jetzt auch wieder jeder sein. Oder jede. Also ja, da gibt es auch unglaublich viele Meinungen. Das könnte auch wieder der Master sein. Das könnte, keine Ahnung, Amy Pond sein, The Girl Who Waited. Also das könnte auch wieder alles sein und nichts. Das ist auch so eine Spur, wo man überhaupt nicht sagen kann, wohin die geht. Im Gegensatz zu der anderen Sache, die der Toymaker gesagt hat. My legions are coming. Also meine Legionen kommen. Der Toymaker gehört zu einem Alien-Volk, das praktisch unsterblich ist und gottgleich. Und ja, von denen gibt es viele im Doctor Who-Universum. Und ja, mal schauen, ob seine Legionen dann tatsächlich irgendwann mal kommen. Wir werden es hoffentlich sehen oder auch nicht. Am Ende vom Special The Giggle sehen wir einen goldenen Zahn auf dem Boden liegen, der wiederum aufgenommen wird von einer Person mit roten Fingernägeln. Das ist eine Anspielung auf das Finale von Staffel 3. In dem der Ring des Masters auf den Boden fällt und eine Frau mit roten Fingernägeln diesen aufhebt. Das ist Miss Trefusis, die Frau mit dem geilsten Namen. Die kommt nur einmal vor und die stirbt sofort. Genauso wie alle anderen Frauen. Sie gehört nämlich zu einem Kreis von Frauen, die den Master verehren und sich praktisch für ihn opfern, damit er wiedergeboren werden kann. geht natürlich schief, ist okay. Aber ja, diese Frau mit den roten Nägeln kann was bedeuten, kann gar nichts bedeuten. Aber ich finde es lustig, dass viele Leute gesagt haben, ja, die Frau mit den roten Nägeln, also diese Person da, das ist garantiert Missy. Leute, Missy hat niemals rote Nägel getragen. Die trägt schwarze Nägel. Wie echte Gothic-Bitches. Oh, unmöglich seid ihr. Ja, also man kann sich jetzt überlegen. Ja, vielleicht ist es Missy, vielleicht ist es Kate Stewart gewesen, die auch in dieser Folge rote Fingernägel trug. Vielleicht jemand ganz anders. Wie gesagt, Miss Trafusis hatte auch niemand auf dem Schirm, weil die einfach vorher niemals aufgetaucht war und danach nie wieder von geredet wurde. Also, das kann auch wieder jeder sein. Der Toymaker sagte, dass er den Master in seinem goldenen Backenzahn gefangen hält. Ja, ich weiß nicht, ob das ernst gemeint war oder metaphorisch. Bei Doctor Who ist alles möglich. Aber ja, auch hier können wir diskutieren, wer war es? Wer hat den goldenen Zahn mitgenommen? Ist es irgendwer, den wir kennen? Ist es irgendwer, den wir nicht kennen, aber kennenlernen werden und der dann sofort wieder stirbt? Wir wissen es nicht. Ich freue mich drauf, es rauszufinden. Dann hatte ich ja schon erwähnt, wer sind Rubys Eltern? Wo kommt sie her? Ob das wieder eine Thematik wird? Also wie gesagt, ich hoffe, auf der einen Seite hoffe ich, es wird thematisiert, weil Ruby scheint es sehr wichtig zu sein, das herauszufinden. Sie liebt ihre Mama, sie liebt ihre Oma, aber sie möchte halt einfach auch wissen, woher sie kommt. Und ich finde das sehr spannend. Ich finde das eine gute Herangehensweise. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, dass es nicht so ein großes Mystery-Box-Ding wird wie mit Clara damals. Und dann haben wir natürlich noch die Frage, wer ist Mrs. Flood? Mrs. Flood. Ich möchte mal kurz sagen, ungefähr so irgendwo am Anfang des Weihnachtsspecials stand die TARDIS praktisch bei Mrs. Flood direkt vorm Haus. Und sie hat ihren anderen Nachbarn, Ahmed, blöd angemacht und gesagt, warum hast du das Ding dahingestellt? Und er so, nee, hab ich gar nicht, ich weiß nicht mal, was das ist. Und sie so, ja, das steht jetzt hier. Und am Ende dieses Specials sagt sie, ja, hast du noch nie eine TARDIS gesehen, ha? Okay, was ist los mit Mrs. Flood? Hat sie Ahmed einfach nur so blöd angemacht? Was sehr scheiße von ihr wäre? Hat sie wirklich keine Ahnung gehabt zu dem Punkt, was eine TARDIS ist? Aber wusste dann am Ende der Folge, was eine TARDIS ist? Wurde sie zwischendrin ausgetauscht? Ist sie zwischenrein selber in die TARDIS rein und ist mal rumgeflogen? Ich finde das sehr spannend. Ich finde das explizit spannend, weil sie am Anfang der Folge in dieser Szene gezeigt wurde, dass sie nicht weiß, was eine TARDIS ist. Sie weiß nicht, was das ist, was da steht. Und sie beschuldigt ihren Nachbarn, der hätte da halt einfach so ein Teil abgestellt, so eine TARDIS abgestellt. Und sie macht da richtig einen Aufwand. Und Ruby kommt dann vorbei und sagt, ja, chill, reg dich nicht so auf, ist doch nicht so schlimm und so. Dass diese Szene extra da war, dass wir extra sehen, dass Mrs. Flood keine Ahnung hat, was das Ding ist, was da bei ihr steht auf der Straße. Sie weiß das nicht. Und am Ende fliegen Ruby und der Doktor weg in der TARDIS und sie bricht die vierte Wand, schaut direkt die ZuschauerInnen an und sagt, ich habe ja noch nie eine TARDIS vorher gesehen. Das passiert nicht einfach so. Das passiert nicht einfach so. Das ist kein Zufall. Es ist kein Zufall, dass diese Frau am Anfang nicht wusste, was eine TARDIS ist und dann uns erzählt, noch nie eine TARDIS gesehen. Ich wette, sie ist der Master. Ihr wisst ja, der Master ist ja eigentlich, der Master ist ein Time Lord, ne? Und eigentlich regeneriert er. Aber die meiste Zeit hatte er seine Regeneration eh schon aufgebraucht und tut sich die Körper von anderen Leuten haschen. Er ist ein Body Snatcher. Das ist, was er ist. Und ich glaube, er hat sich den Körper von Miss Flood gehascht und hat sie übernommen. Das ist, was ich glaube. So. Und mit dieser Aussage lasse ich euch jetzt alleine. Wenn ihr mir überall, wo ich unterwegs bin, folgen wollt, auf Social Media, ist in der Beschreibung ein Link zu meinem Linktree. Da sind nämlich alle Sachen drin, wo ich gerade unterwegs bin. Ich habe mich nämlich jetzt von Twitter zurückgezogen, weil das einfach nicht mehr schön war dort. Ich bin jetzt auf Blue Sky und auf Threads und auf Instagram. Ich hoffe, ihr folgt mir und habt dort Spaß. Außerdem, weil ich ja jetzt sehr viel Positives über diese Serie gesagt habe, dachte ich, ich hole auch mal ein paar andere Meinungen dazu. Ihr findet auch Links in der Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung zu den KulturpessimistInnen. Die haben nämlich zwei Folgen zu den Doctor Who Specials gemacht. Einmal die Folge 81 zum ersten Special und dann die Folge 82 zu Special 2 und 3. Da hatten sie bei beiden Folgen die wunderbare Steffi zu Gast vom Doctor Who Podcast Whovians Assemble. Und ja, die reden sehr, sehr kritisch über diese drei Specials. Und ich dachte, ich link euch das mal, damit ihr da mal reinhören könnt. Ansonsten habe ich natürlich auch die Links von Jesse Gender und von Council of Geeks, die jeweils Videos gemacht haben zu den Specials. Und ja, ich mir denke, dass das euch vielleicht auch interessiert und ihr mal reingucken könnt. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr startet alle wunderbar ins neue Jahr und oder beziehungsweise seid wunderbar ins neue Jahr gestartet und das neue Jahr wird weiterhin wunderbar für euch weitergehen. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Bis dahin. Ciao.